Unser Predigtext für heute steht im Johannesevangelium, eben jene Geschichte, in der Jesus das Brotwunder vollbringt. Danach fuhr Jesus weit weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten. Desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Und da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Was ist das eigentlich, was ich gerade gelesen habe? Ist das ein Wunder oder ein Gleichnis? Beim Johannesevangelium weiß man das nie so ganz genau. Schließlich spricht auch der Evangelist von Zeichen, wenn er Jesu Wunder beschreibt. Offensichtlich will er nicht sagen: Wow, was Jesus alles kann. Wir sollen uns nicht einfach nur wundern, wie man es im Zirkus tut, wenn jemand ein Kunststück vollbracht hat, sondern wir sollen diese Geschichten um Jesus wie Hinweisschilder nehmen. Das sind Zeichen, die auf etwas hinweisen. Sie reden davon, wer Jesus ist und was er mit uns vorhat, wenn wir uns ihm anvertrauen. Man sieht das schon bei der Zahl 5000. Als ob da jemand wie bei einer Großveranstaltung jetzt 5000 Eintrittskarten verkauft hätte oder sonst wie die Menge hätte zählen können. Nein, für einen Juden der damaligen Zeit muss die Zahl 5000 als Symbol gelesen werden. Die 5 ist die Zahl des Menschen. Die Hand hat 5 Finger und in der Antike finden sich auch immer wieder Aussagen und Bilder, die über den Aufbau des ganzen Körpers mit der Zahl 5 es zusammenbringen, Arme, Beine und der Kopf. 5 heißt, es geht um das, was der Mensch braucht. Und 1000 ist die Steigerung gewissermaßen ins Unendliche. 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag, heißt es einmal in den Psalmen. Gemeint ist der Inbegriff einer riesig großen Zahl. Also unfassbar viele Menschen werden satt. Viele Menschen, 5000. Für alle Menschen will Jesus das Brot des Lebens sein. Und dann bleiben noch 12 Körbe übrig. 12 ist die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl des Volkes Gottes. Weshalb die 13 übrigens als Unglückszahl gilt, weil sie das Vollkommene überbieten will und es damit in sein Gegenteil verkehrt. 12 Stämme hatte Israel, 12 Jünger Jesus. Und in vielen Kulturen ist das Dutzend immer noch die bedeutendere Zähleinheit als unsere 10. Das Dutzend wird vollgemacht, sagen wir. 12 steht für Ganzheit, für Vollkommenheit. Und 12 mal 12 ergibt 144, weshalb es in der Offenbarung des Johannes dann auch natürlich heißt, 144.000 sollen selig werden. Also die Vollzahl mal die Vollzahl. Also bitte lassen Sie uns nicht anfangen zu spekulieren, wie es denn damals wohl ganz genau ablief. Ich will ganz im Sinne des Evangelisten Johannes das Wunder als ein sprechendes Zeichen sehen. Die Bibel ist kein Physikbuch und kein Handbuch über Nahrungsmittelchemie. Es geht hier nicht um ein biochemisches Kunststück. Aber es geht auch nicht um ein sozialpädagogisches Lehrstück, wie die Geschichte auch manchmal ausgelegt wird. Manche ziehen sich ja auch aus der Affäre und versuchen, das Wunder so aufzulösen. Da wird lang darüber philosophiert, wie die Menschen plötzlich anfingen, ihr Mitgebrachtes zu teilen und so auf wundersame Weise alle ihr Einzelfestbar in eine gemeinsame Mahlzeit überführten. Es ist ein schönes Erlebnis, das sich auch in der Gemeinschaft von Christen immer wieder einstellt, wenn man Mitgebrachtes teilt. Bring and share. Aber die Erzählung von unserem Evangelisten zielt auf dieses Erlebnis hier überhaupt nicht ab. Ich kann das jedenfalls hier nicht entdecken. Nein, die Geschichte endet anders. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Es geht also um die Person Jesu. Wer ist dieser Mann, dass ihm Wind und Wellen gehorchen? Hat vorher Petrus gesagt. Wer ist dieser Mann, dass er wie viele Jahre zuvor Mose in der Wüste für Brot, für Manna sorgt? Oder war es damals nicht der allmächtige Gott selbst, der das Brot ernährt hat? Was ist das für einer, der hier am Ufer des See Genezareth eine Rolle einnimmt, die sonst nur Gott zusteht? Hatte er doch selbst vorher noch das Gebet zu Gott gelehrt: Unser täglich Brot gib du uns heute. Wer ist dieser Mann, dass er 5 mal 1000, dass er eine ganze Menschheit einladen kann, dass er das Brot bricht und sagt: Kommt, denn es ist alles bereit. Sie wollten Jesus damals zum König machen, hatten ihre genauen Vorstellungen, wie dieser Mensch, der plötzlich die Rolle Gottes übernahm, sich jetzt weiter verhalten sollte. Die wussten genau, wie Gottes Gerechtigkeit jetzt aussieht, was anstand. Schließlich hatten sie vorher oft genug in den Himmel geschrien: Gott, wie kannst du das zulassen, dass Menschen vor Hunger und Durst sterben, dass Menschen zugrunde gehen? In den Flüchtlingslagern und in den Wellblechhütten Afrikas oder im Staub der Straßen von Indien. Die wussten, was jetzt dran war, weil sie oft genug keine Antwort auf diesen Schrei bekommen hatten. Aber jetzt stand er ihnen persönlich gegenüber. Er hatte die Macht Gottes. Er war Gott selbst, Gott in Person. Glauben Sie bitte nicht, die Christen in Kleinasien und in Judäa, in Nordägypten oder in Griechenland, die jene Geschichte von der Speisung der 5000 damals als allererste weitererzählt bekamen, glauben Sie nicht, die hätte das damals kalt gelassen. Die waren nicht so wohlgenährt und dauergesättigt, dass sie sie schnell vergeistigt hätten. Der Mensch lebt zwar nicht vom Brot allein, aber er lebt auch nicht ohne Brot und nicht ohne genügend Reis und sauberes Wasser, was zurzeit an so vielen Orten der Erde so dringend fehlt. Glauben Sie bitte nicht, Gott würde das kalt lassen, wenn Menschen hungern. Auch dann nicht, wenn sie hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, wie Jesus es einmal in der Bergpredigt sagt. Sie sollen satt werden. Genauso wie eine ganze Menschheit einmal satt werden wird. Ja, noch mehr, es wird sogar noch reichlich übrig bleiben. 12 Körbe oder vielleicht sogar 12 mal 12 Körbe. Jesus ist eben nicht nur für seelische Dinge zuständig. Er sieht die Not einer hungernden Menschheit. Das jedenfalls entdecke ich in unserer Geschichte, in der Jesus sich uns mit einem Brotwunder vorstellt. Und doch entzieht er sich den Menschen, wenn sie ihn zum Brotkönig machen wollen. Wie heißt es? Jetzt geht er auf einen Berg, um dort allein zu sein und zu beten. Es ist, als wollte er uns sagen: Noch ist es nicht so weit, noch könnt ihr mich nicht zum König krönen. Es muss erst noch was anderes geschehen, denn sonst kann ich euch vielleicht versorgen, aber nicht versöhnen. Kurz darauf wird Jesus in einem Gespräch mit seinen Jüngern sagen, ich gebe euch nicht nur Brot, ich bin selbst das Brot. Das Brot, das gebrochen wird, damit Versöhnung geschieht. Ich bin das Brot, esst mich, sagt er im übertragenen Sinn. Verehrt mich nicht nur wie einen König, sondern nehmt mich für euch in Anspruch. Ich trete mit meinem Leben dafür ein, dass ihr mit Gott versöhnt werdet. Mein Leib wird für euch gebrochen, damit der Riss zwischen euch und Gott wieder geschlossen wird. Wenn ihr nicht von mir esst, habt ihr keinen Anteil an mir, sagt Jesus. Wenn ihr das nicht für euch in Anspruch nehmt, dann bleibt euer Leben nur ein Kampf ums Überleben. Aber das ewige, das vor Gott gültige Leben bleibt euch verwehrt. Und so enthält unsere Geschichte beides. Jesus kümmert sich um Menschen, die Hunger haben. Er sorgt für Lebensmittel. Und er entzieht sich zugleich der Erwartung, ab jetzt sei der Kampf ums Überleben ausgestanden. Stattdessen nennt er sich dann selbst das Brot des Lebens. Er will selbst unser Lebensmittel sein, auf dem Weg zu Gottes Ewigkeit. Das Mittel zum Leben, der Weg zum Leben. Und so gilt auch beides bis heute. Gott sorgt für uns. Jesus sorgt für uns. Und er schenkt sich uns selbst. Ich erinnere mich noch gut an ein Mittagessen im Evangelischen Stift drüben in Tübingen. Anfang der 70er Jahre hatten die Theologiestudenten dort per Mehrheitsbeschluss das gemeinsame Tischgebet abgeschafft. Keiner sollte sich von den anderen religiös bevormundet wissen, so wurde damals argumentiert. Und als ich im Stift studierte, galt die Regel noch, dass jeder eben für sich betete, bloß keine Vorgaben von oben. Eine alberne Regel eigentlich, meinen Sie nicht auch? Bis auf einmal, ich erinnere mich, als geladene Gäste aus der Universität da waren und es ein großes Festessen gab und der damals sehr prominente Leiter des Stiftes wollte natürlich dieses Mittagessen auch gemeinsam eröffnen. Und als er ins Mikrofon ging, fragten wir Studierenden uns, welches Tischgebet wird er jetzt wohl wählen, das den Konsens von allen hier auch haben wird? Jetzt muss ja was Besonderes kommen, etwas Professorales. Und Professor Jüngel trat ruhig ans Mikrofon und betete, unser tägliches Brot gib uns heute. Amen. Und es war damals plötzlich ganz ruhig an den Tischen. Ich weiß nicht, was die anderen dachten. Ich jedenfalls war ein wenig beschämt über meine eigenen Erwartungen. Und mir ist diese Bitte aus dem Vater unser seither umso wertvoller geworden. Versorge uns mit allem, was für Leib und Leben nötig ist. Lehre uns dadurch erkennen, dass du allein der Ursprung alles Guten bist und dass ohne deinen Segen unsere Sorge und unsere Arbeit wie auch deine Gaben uns nichts nützen. Lass uns deshalb unser Vertrauen von allen Geschöpfen abwenden und es allein auf dich setzen. So heißt die Erklärung zu dieser Bitte im Vaterunser im Heidelberger Katechismus. Und Martin Luther sagte, Gott gibt das tägliche Brot, durchaus auch ohne unsere Bitte, allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und wir mit Danksagung empfangen unser tägliches Brot. Nochmal, Gott ist und bleibt zuständig für unsere Versorgung. Und damit ist noch keine Antwort gegeben, warum Menschen immer noch hungern müssen. Wir wissen das nicht. Wir wissen nur, dass einmal der Tag kommen wird, an dem nicht nur 5000, sondern tatsächlich eine ganze Menschheit satt wird. Unsere Geschichte ist eine Zeichenhandlung Jesu. Um ihn geht es und um die Zukunft, die er bringen wird. Aber wir wollen nochmal auf die drei anderen Menschen in unserer Geschichte sehen. Da ist Philippus, Solche Typen wie ihn gibt es bis heute. Sie sind im Mitarbeiterstab von Jesus, sie sind mehr oder weniger berufsmäßig dabei. Die gibt es auch in unserer Gemeinde und die braucht es auch. Diese kühlen Rechner, die mal schnell über den Daumen peilen, was so ungefähr der geplante Einsatz kosten wird. Hör mal zu, Jesus, mit 200 Silberstücken musst du schon rechnen, wenn jeder wenigstens einen ganz kleinen Happen zwischen die Zähne kriegen soll. Aber so viel habe ich im Moment nicht einstecken, das gibt unser Haushalt auch nicht her. Doch solche Leute braucht es, auch im Kirchengemeinderat. Leute, die mal zur Vernunft rufen und sagen, wenn wir dieses Projekt durchziehen wollen, kostet das uns eine Stange Geld, können wir das aufbringen, wird es dann auch den gewünschten Erfolg haben. Wenn wir unsere Kirche erhalten wollen, müssen wir einerseits Rücklagen bilden und andererseits bei jeder Anschaffung genau überlegen, ob wir sie uns leisten können. Philippus-Leute, die Kosten überschlagen können, brauchen wir. Aber es gibt auch die anderen, die Andreas-Leute. Dieser Andreas scheint ein stillerer Charakter gewesen zu sein. Ist Ihnen aufgefallen, was für ein wunderbarer Mensch der Andreas ist? Während Philippus mit seinem mathematischen Gehirn schnell durchrechnet, wie viel man bei einem solchen Vorhaben einsetzen muss, war der Andreas offensichtlich schon unterwegs. Denn er scheint gewusst zu haben, was jetzt dran war. Er hatte den Blick für das Wesentliche. Jetzt hieß es, zusammenzusuchen, was zu kriegen war. Hat jemand was Essbares dabei, das für ein paar tausend Männer, Frauen und Kinder als Mahlzeit reicht? Nein, so wird er nicht gefragt haben. Andreas war kein Träumer, der hat sehr genau hingesehen. So viele Leute, so viel Hunger, so viel Erwartung, so viel sehnsüchtige Blicke, so viel leere Hände, da muss ich an einer Stelle anfangen. Und tatsächlich, er sucht nicht lange und findet einen kleinen Jungen. Dieser kleine Kerl hat den Familienproviant eingepackt bekommen, und er trägt ihn wahrscheinlich in einem Henkelkorb am Arm. Auch Andreas kann rechnen. Was er da sieht, die 5 flachen Fladenbrote und die beiden geräucherten Forellen, das reicht niemals hin. Andreas rechnet, aber er rechnet nicht nur mit Zahlen und Wahrscheinlichkeiten, sondern er tut den entscheidenden Schritt, er rechnet auch mit Jesus. Und so bittet er den kleinen Kerl doch, zu Jesus nach vorne zu kommen. Andreas rechnet mit Jesus. Solche Andreas-Leute brauchen wir heute. Aber vor allem brauchen wir auch Leute wie jenen kleinen Jungen. Das ist der dritte. Es ist schon seltsam, wie oft uns Jesus Kinder als Vorbild hinstellt. Und ich stelle ihn mir vor, einen drolligen Burschen, einen mit ungekämmten Haaren und eben einen Brotkorb in der Hand, im Arm oder tatsächlich auf dem Kopf. Dieser kleine Kerl lässt sich zu Jesus führen. Und jetzt kommt's. Er stellt das Wenige, das er hat, Jesus zur Verfügung. Und zwar ganz. Selbst die Fische, die er doch so gern mag und auf die er sich besonders gefreut hat, auch sie hält er nicht zurück. Er gibt den ganzen Korb, alles, was er in der Hand hat, Jesus. Und er macht daraus etwas zum Staunen über Gottes Reichtum. Nur ein kleiner Junge, aber Gott hat was Großes draus gemacht, was der kleine Kerl einbringen konnte. So ist die Begegnung zwischen dem Jungen mit seinen Broten und Jesus, der daraus einen Segen für ein ganzes Volk macht. Vielleicht ist diese Begegnung ein ganz besonderes Geheimnis jener wunderbaren Speisungsgeschichte. Mir macht es Mut, auch mit meinen begrenzten Möglichkeiten umgehen zu können. Amen.